In dem Artikel "Die Zeit der großen Bands und Parteien ist vorbei" vergleichen Sie die Bundestagswahl mit der Entwicklung im Musikgeschäft. Inwiefern funktioniert denn so ein Vergleich von Wahlverhalten und Entwicklung in der Musikkultur und Musikindustrie und wie kamen Sie denn da drauf?
Ja gut, der Vergleich ist natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, man könnte sagen, er ist an den Haaren herbeigezogen. Ich sehe es eben nicht so. Ich glaube einfach, oder was mich geärgert hat, ist, dass irgendwie so getan wird, weil die CDU jetzt auch auf 24% runtergedackelt ist, dass so getan wird, als ob das irgendwie, als ob es immer noch große Volksparteien geben würde, unter deren Dach sich sozusagen alle Menschen versammeln. Und dann gibt es eben noch so ein paar kleine Splitterparteien, die mal größer, mal kleiner sind. Und ich finde, das ist vollkommen eine falsche Analyse. Ich meine, wir haben das an der SPD ja schon seit vielen Jahren erlebt, dass sie eigentlich nicht mehr in der Lage ist, auch nur annähernd 35% oder 40% zu bekommen, weil es da eben andere Parteien gibt, wie die Grünen, wie die Linkspartei. Und das ist jetzt eigentlich eine Entwicklung, die bei der CDU nachvollzogen wird, wenn man so will. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, das ist das Interessante in meinen Augen, nämlich eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir generell nicht mehr die großen Narrationen haben, unter denen sich die Menschen versammeln können, sondern dass wir viele kleinere Narrationen haben. Und das ist eben genau das, was wir im Kulturbereich, im Musikbereich seit vielen Jahren erleben. Es gibt nicht mehr die großen, und da geht es gar nicht so um die Weltstars, die vielleicht irgendwie auf Platz 1 der Charts weltweit sind. Die gibt es ja immer noch. Es gibt Kanye West, es gibt Beyoncé und solche Leute. Also es geht gar nicht um die zig Millionen Klicks, die da irgendein Drake bekommt oder so, oder diese südkoreanische Staatspopband BTS, sondern es geht darum, kann irgendjemand einen Song von Kanye West singen oder von Drake oder von BTS, oder fragen Sie mal 90% der Deutschen, wer ist denn BTS? Ja, also, und das ist der Unterschied zu Beatles oder Stones oder wegen mir ABBA oder auch in den 80er Jahren noch Michael Jackson oder Prince. Das war etwas, was viele Leute kannten oder fast alle Leute kannten. Und da erleben wir eine Zersplitterung, eine kulturelle Zersplitterung, eine Ausdifferenzierung verschiedenster Szenen, wenn man so will. Ich finde im Musikbereich teilweise ganz toll, dass es das gibt, dass man also nicht mehr irgendwie nur noch die großen Stars, die von den Großkonzernen der Kulturindustrie geprägt werden, dass man nicht nur die hören kann und muss, sondern dass man eben plötzlich nicht zuletzt dank Streaming, dank neuer Vertriebswege, dass man auch ganz viele kleine Bands sehen kann und hören kann. Und das ist etwas, was in der Politik aber irgendwie ignoriert wird und wo so getan wird, als ob es immer noch die Narration von zwei großen Volksparteien gäbe, als ob es nicht längst so ist, dass über 50% der Menschen sich für etwas anderes entscheiden.
Was würden Sie sagen, woher kommt jetzt in der Musikindustrie diese Entwicklung? Also warum sind die großen Bands mittlerweile nicht mehr so präsent und warum spitzt es sich immer mehr quasi auf einzelne Charaktere zu?
Ich glaube, das ist letztendlich etwas, was auch mit der technologischen Entwicklung zu tun hat. Also ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als ich angefangen habe, Platten zu kaufen. Also früher Mitte 70er Jahre. Da gab es einen Plattenladen in der Stadt, in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Und ja, man musste im Grunde das Angebot nehmen, was der hatte. Und das war natürlich von den damaligen Charts geprägt. Heute wissen wir, das war Payola. Da wurden die Charts ja bis weit in unser Jahrtausend hinein getippt. Die wurden ja gar nicht Da wurden ja gar nicht tatsächliche Verkaufszahlen ermittelt, sondern es gab irgendwie eine zweistellige Anzahl von Tippern, also zum Beispiel die Leute von Karstadt, von WOM, als es die dann gab, die einfach ihre Tippzettel abgegeben haben und eingeschätzt haben, was könnte sich denn wie verkaufen. Und die wurden natürlich zum Großteil geschmiert. Also es gibt dieses Payola-System, also in den USA ist das ja ganz groß, dass eben die ganzen DJs da irgendwie 100-Dollar-Scheine mit der Platte erhalten haben und damit die gespielt wurde. Also wir hatten da ein hochgradig korruptes System, was aber funktioniert hat, weil die Leute eben, ja, es gab dann eben nichts anderes und die Tipper haben dann eben das getippt, was dann die großen Retailer dann sozusagen sich in die Geschäfte gelegt haben. Das hat sich geändert durch zum einen CD und Digitalisierung, das heißt, es ist leichter für kleinere Firmen ihre Sachen zu veröffentlichen, es ist leichter für die Künstler Musik aufzunehmen, die Produktionsmittel wurden sozusagen vergesellschaftet, wenn man das so will, also sie wurden vereinfacht und dadurch ist viel mehr differenziertere Musik entstanden. Aber es ist nicht zuletzt durch die Streamingdienste halt so, dass ich heute 50 Millionen oder noch mehr Tracks mit einem Fingertip away habe. Ne? Also ich kann sozusagen sozusagen, also wenn man einen, wie soll man sagen, einen distinguierteren Musikgeschmack hat. Also ich höre zum Beispiel viele Sachen der sogenannten Weltmusik, also irgendwas, was gerade in Afrika passiert, was da aufgenommen wird. Also ich habe mich da mal mit Henry Rollins drüber unterhalten, der auch ein großer Weltmusikfan ist, und wir kannten natürlich sofort den einen Laden in der Nähe vom Piccadilly Circus in London, der afrikanische Platten hatten, oder den anderen Laden in Paris irgendwo im Montmartre, der eben afrikanisches und arabisches Zeug hatte. Man war also, wenn man da nach London gefahren ist, hat man sich dann eben sozusagen das stoßweise gekauft, was man da hören wollte. Heute kann ich das zum einen direkt von den Bands kaufen, über Bandcamp zum Beispiel. Ganz tolle Nige-Tapes, die so in Afrika aktuelles Zeug, was ja eher so Dance und Techno und wirklich radikales Zeug ist, das können die direkt vertreiben, und man kann es über Bandcamp einfach digital kaufen oder auch die Platten bestellen. Oder ich kann es eben im Streamingdienst hören. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meinen extremeren Musikgeschmack auszuleben. Und das ist ein großer Unterschied. Und offensichtlich ist es so, dass das viele Menschen mögen und sie diesen kulturellen Mainstream, den die Musikindustrie ihnen die ganze Zeit vorgesetzt hat, dass sie den satt haben. Und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich das noch sagen darf, bei diesen ganzen Szenen, also dieser Ausdifferenzierung von Szenen, das ist natürlich kulturell erstmal wertvoll und spannend und erfreulich. Es führt aber natürlich, kann auch gesellschaftlich zu einer negativen Entwicklung führen, wenn die Szene zur Blase wird. Also wenn ich so tue, als ob nur meine Szene existiert und alles andere drumherum nicht. Also wenn ich nur Heavy Metal höre oder nur afrikanischen Techno oder, ne, also dann führt das zu einer großen Intoleranz, die im kulturellen Bereich jetzt nicht so schlimm ist, mein Gott, ne, damit kann man leben. Aber wenn man das auf die gesellschaftlichen Verhältnisse überträgt, ist es natürlich genau das, was wir heute auch erleben von einigen, zum Beispiel rechten Verschwörungsparteien, rechtsradikalen Parteien wie der AfD, dass da natürlich so getan wird, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Oder wenn ich dann an kleine Splitterparteien denke, die halt irgendwie sehr radikalisierte Welterklärungsversuche unternehmen. Das kann zu einer Entsolidarisierung der Gesellschaft führen. Also erstmal ist es in meinen Augen toll, dass es auch viele kleinere Parteien gibt, die dann antreten und die vielleicht 2 oder 3% bekommen. Es ist aber auch, kann auch einen Entsolidarisierungseffekt haben, dass man so tut, als ob es nur auf einen selber ankommt und dass die großen gesellschaftlichen Themen, Stichwort Klimaschutz, soziale Situationen, Mieten und sowas, dass einem das eigentlich nicht interessiert, weil man ist ja gerade mit Tierschutz beschäftigt oder mit einer Satirepartei oder sowas.
Ich habe auch so das Gefühl, jetzt nochmal auf diese Ausdifferenzierung der Musiklandschaft zurückzukommen, dass die Charts quasi mittlerweile auch immer weniger Rolle für die einzelnen Szenen spielen, weil sich so viel in den einzelnen Szenen abspielt, dass es eh irrelevant ist, weil ganz, ganz oben stehen natürlich irgendwelche Namen. Und wenn man jetzt für die Szene selber ist es eigentlich per se nicht wirklich maßgeblich. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe letztens ein Buch gelesen über den Toningenieur der Beatles, und der beschreibt dort, dass die Labels von den Bands selber riesige Sparten dieser Platten kaufen, damit eben die Verkaufszahlen hochgehen, um quasi die KünstlerInnen so richtig von unten herauf zu pushen und sich quasi diesen Erfolg kaufen. Wir haben ja in letzter Zeit mitbekommen, es gibt es in diesen gekauften Klickzahlen, aber wie schätzen Sie das denn ein, wenn man jetzt sagen würde, als kleine Künstlerin oder Künstler, ist es heutzutage leichter oder schwerer, Fuß zu fassen in der Musiklandschaft?
Ja, ich würde sagen, es ist viel leichter. Weil dieser Gatekeeper-Terror des alten Musikgeschäfts, also da sind einige wenige Plattenfirmen, die entscheiden, was veröffentlicht wird, und die ja auch mit brutalsten Mitteln das durchsetzen, die ja auch ihren Bands Vorschriften machen, ne? Also die ja auch, wir kennen das von großen Künstlern wie Neil Young, Jayhawks oder solchen Bands, die dann auch einfach sich weigern, bestimmte Alben zu veröffentlichen. Ne? Oder denken Sie sogar an die Rolling Stones, die irgendwie noch ein Album veröffentlichen mussten, weil der Vertrag das sagte, und die dann eben da eine sehr radikale Nummer gemacht haben und die dann nicht veröffentlicht werden konnte, aber damit kam sie aus dem Vertrag raus. Also das war ja ein brutales Geschäft, ne? Und es gab vor allem eben wirklich nur wenige Plattenfirmen. Ich glaube, die Indies, dass die so Fuß fassen konnten, dass die heute eine große Rolle spielen, dass sie weltweit ja über 20% Marktanteil haben, die Indie-Plattenfirmen, hat wesentlich damit zu tun, dass die Produktionsmittel günstiger wurden. Das heißt auch Aufnahme, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, und das ist ja auch etwas, was den Bands selber zur Verfügung Verfügung steht. Also Sie können heute im Homestudio aufnehmen. Das ist relativ günstig. Sie können, mein Gott, wenn Sie 1000 CDs pressen machen wollen, dann ist das irgendwie, das kann man finanzieren. Ne? Man muss dann natürlich irgendwie noch den ganzen Apparat selber finanzieren, also Promotion-Agenturen wegen mir oder schauen, dass man irgendwie in die Streaming-Dienste rankommt. Dafür gibt es Servicefirmen. Das ist aber alles viel besser, als wenn ich mich mit Haut und Haar einer großen Plattenfirma verschreiben muss, die aus kommerziellen Gründen Kultur macht und nicht aus inhaltlichen Gründen. Also ich glaube, das ist eine große Chance für viele Künstler. Das Problem ist natürlich, und da muss man auch nicht drum herum reden, es gibt letztendlich viel zu viele MusikerInnen und Bands. Ja, es gibt auch viel zu viele tolle MusikerInnen und Bands. Und das ist natürlich umso schwerer, da heute Fuß zu fassen, weil es ein irrsinnig großes Angebot gibt von wirklich toller Musik, die aber kein Mensch hören kann. Und also ich glaube, das ist mehr so ein Problem von jungen Bands, dass sie da irgendwie, ja, dass sie da natürlich, wie gesagt, bei Spotify, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sind, 80 Millionen Tracks oder sowas, wenn ich da jetzt 10 hinzufüge, wie werden die hörbar? Das ist ja, glaube ich, ein Problem.
Ich habe diesbezüglich auch ganz interessant, ich habe einen Kumpel, der Musik auch veröffentlicht, schon seit Ewigkeiten, also er hat mit 14 schon irgendwie auf dem Schulhof seine CDs wirklich verteilt und mittlerweile hat er auch schon seine 3-4 Vinyl-Releases so und er sagt, er hat mir letztens erzählt, er hat glaube ich letztens mal 100 Euro bekommen oder 80 Euro bekommen oder wie viel von den Veröffentlichungen. Er hat letztens haben die Tracks an ein Label aus Barcelona geschickt und dann haben die, es ging um Vinyl-Release und haben die gesagt, ja okay, wir würden es uns teilen, also 1200 Euro ihr, 1200 Euro wir und dann kriegt ihr einen Vinyl-Release. Das heißt, momentan ist die Frage, okay, mit Verkauf von CDs wird nicht mehr so viel zu verdienen sein. Jetzt durch Corona wird auch nicht mehr so wirklich viel durch Veranstaltungen gemacht. Wo wird Geld gemacht bei Musik? Wer macht damit Geld? Wo landet das Geld am Ende?
Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht die Hauptfrage. Die Hauptfrage ist doch, wie kann ich gute Musik spielen und herstellen, komponieren, auf die Bühne bringen. Das ist, glaube ich, ist im Kern eine ästhetische Frage. Und die Beschäftigung damit, mit welcher Sorte von Musik könnte ich mehr Geld verdienen, ist eine nachrangige oder eine sehr, ich finde es auch eine sehr, wie soll man sagen, neoliberale Haltung, dass man irgendwie, es gibt ja so Musiker, die jammern, dass sie weniger verdienen als ihr Zahnarzt. Ja, ist es das Ziel von einem Musiker, so viel Geld zu machen wie ein Zahnarzt? Dann gibt es einen ganz einfachen Weg. Da muss man Mainstream-Scheiße komponieren und zum Major gehen. Dann kann man vielleicht mit Musik immer noch einigermaßen wohlhabend werden. Das Problem ist doch ein ganz anderes. Natürlich kann ich jetzt irgendwie, also die Frage ist ja, ich muss ja von irgendwas leben. Also das ist ja die Kernfrage. Ja, ja. Ob ich damit wohlhabend werde oder wie viel ich dann verdiene, ist die nächste Frage. Aber kann ich von Musik leben? Und da, glaube ich, hilft es nicht weiter, irgendwie in einem kapitalistischen System darüber nachzudenken, wie das kapitalistische System effektiver gestaltet werden kann. Das wird es nicht tun. Kapitalismus lebt davon, dass es brutal ist und dass es ein brutales System ist, was sich nicht um die Einzelnen kümmert. Die Frage ist eine gesellschaftliche Frage und da ist ja mein Vorschlag, dass es zum Beispiel ein Kulturexistenzgeld geben sollte. Ne? Also dass man einfach sagt, so wie es die Künstlersozialkasse ja auch für die MusikerInnen gibt, wo sie eine Krankenversicherung bekommen und zum Teil auch eine Rentenversicherung. Das ist ein System, was man ausweiten müsste, das zum einen eben auch Arbeitslosigkeit, unverschuldete Arbeitslosigkeit finanziert werden muss, dass es aber auch eine Existenzsicherung generell geben muss. Also und das darf nicht nur für die MusikerInnen gelten, sondern eben auch für die ganzen Kulturarbeiterinnen, wie ich das nenne. Also ich meine, es sind da über 700.000 Menschen, die in der Kultur selbstständig arbeiten. Das ist ja eine irrsinnige Zahl. Und 719.000, glaube ich, nach einer Aufstellung des Deutschen Kulturrats. Und davon sind über die Hälfte sogenannte, wie die das ein bisschen zynisch nennen, Mini-Solo-Selbstständige. Das heißt Leute, die weniger als 17.500 Euro im Jahr verdienen, also weniger als 1.500 im Monat haben. Und da muss etwas passieren. Und da ist mein Vorschlag, es muss ein Kulturexistenzgeld geben, dass die MusikerInnen, wenn sie Musik machen und Konzerte spielen oder aber auch die TontechnikerInnen, die Tourmanager, die Cateringkräfte, die Security-Leute, die Stagehands, also all die, die ja mit dafür zuständig sind, dass es überhaupt Konzerte zum Beispiel geben kann, dass die mit einem Existenzgeld nicht ständig um das Überleben kämpfen müssen. Man kann sich dann darüber unterhalten, die Grünen haben das erfreulicherweise aufgegriffen und haben gesagt, es muss da eigentlich so 1200 Euro im Monat für die KulturarbeiterInnen geben. ich würde eher sagen 1500, aber das ist dann eine marginale Frage. Und wenn diese Existenz gesichert ist, dann kann jeder eigentlich auch wirklich unbehindert von Markterwägungen dem Thema nachgehen, wie kann ich gute Musik herstellen und wie kann ich mich da profilieren, wie kann ich da irgendwie ästhetisch vorangehen und etwas der Welt hinzufügen, was die Welt vielleicht noch nicht gehört hat. Und dann ist die Frage, okay, der eine wird dann erfolgreicher sein und dann wirklich mehr verdienen, weil mit 1200 oder 1500 Euro, das ist ja wirklich nur eine Existenzsicherung. Aber ich glaube, das ist der nächste Schritt, den wir gehen müssen. Dass wir sagen müssen, okay, es gibt eine Grundsicherung für MusikerInnen, für KulturarbeiterInnen, damit, weil das, was sie zu unserer Gesellschaft beitragen, eine neue Musik herzustellen, das ist wesentlich für die Gesellschaft. Wir müssen da einen neuen Konsens herstellen. Wir haben in der Gesellschaft den Konsens zum Beispiel, dass es Opernhäuser gibt, was ich übrigens auch richtig finde, die sehr viel Geld kosten. Aber die Gesellschaft sagt, das wollen wir finanzieren, weil das zur Wertigkeit unserer Gesellschaft, zur kulturellen Vielfalt beiträgt. Die Gesellschaft müsste aber den Schritt gehen, dass sie sich auch um die zeitgenössische Musik, um die Musik, die jetzt entsteht, in den verschiedensten Szenen von Pop, von Hip-Hop, Indie, Jazz, auch neue klassische Musik, dass sie die finanziert. Und da ist der Kern eben eine soziale Absicherung der Leute, die diese Musik machen.
Wäre sowas vielleicht auch eine Möglichkeit, um quasi den Einfluss der Musikkonzerne, der großen Musikkonzerne, die eben die Musiklandschaft schon auch maßgeblich bis dato prägen, auch zurückzudrängen?
Das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, das ist, da geht es um die Sicherung der vielen kleinen Szenen, die so wertvoll sind und die den Humus der Musikszene ausmachen. Es ist ja so, die großen Konzerne kümmern sich nicht um neue Musik, das muss man einfach sagen. Weder die großen Plattenfirmen noch die großen Konzertunternehmen. Ne? Also wenn Sie an Live Nation oder an CTS Event Team denken, das sind Aktiengesellschaften, denen geht es um Shareholder Value, denen geht es darum, dass die Aktionäre glücklich sind. Und die haben einfach mit Kultur oder mit dem Anspruch, gute Musik zu präsentieren, null zu tun. Ganz im Gegenteil, denen geht es um Kommerz, denen geht es um das, was kommerziell erfolgreich ist. Wenn das dann irgendwie eine tolle, anspruchsvolle Musik ist, denken Sie an Nirvana, denken Sie an Kendrick Lamar oder sowas, dann machen die das auch. Aber die entdecken das nicht und die fördern das nicht. Also ich glaube, die Kulturkonzerne müsste man mit ganz anderen Mitteln in die Enge treiben. Aber mir geht es einfach erstmal nur darum, dass die vielen tollen MusikerInnen und KulturarbeiterInnen, die es gibt, dass die unbeschwert von Existenzsorgen ihrer Kernarbeit nachgehen können. In einer Zeit, wie Sie ja zu Recht gesagt haben, wo man mit CDs praktisch nichts mehr verdient, wo jetzt dank Corona die Auftrittsmöglichkeiten massiv beschränkt werden, in so einer Zeit sozusagen trotzdem befreit von den dringendsten Existenzfragen, Musik machen zu können.